Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Voll schön, dass du da bist. Ich bin Jojo, ich bin Teil des Pastoralteams. Es sind ein paar neue Gesichter, deswegen stelle ich mich einmal noch vor. Ich muss mit dieser Flasche aufpassen. Ich habe ein Horrorerlebnis, als ich in Berlin in unserer Kirche damals gepredigt habe und ich es geschafft habe, vor dem Gottesdienst dreimal meine Flasche auszukippen. Irgendwo, wo ich nicht aus Versehen dran stoße. Schön, hier zu sein. Ich freue mich total auf diesen Gottesdienst. Ich freue mich auf diese Predigt. Wir sind inzwischen mitten in unserer Themenreihe umgekehrt. Oder fast am Ende eigentlich schon. In der es darum geht, dass wir Geschichten erzählen oder über Geschichten predigen, wo deutlich wird, dass Jesus ganz klar erzählt im Neuen Testament, dass das Reich Gottes anders funktioniert und anders ist als die damalige Welt, aber auch als unsere Gesellschaft heute. Und ich bin heute ein bisschen nervös, denn ich habe einen Text mitgebracht, wo Jesus eine Geschichte erzählt, die sehr, sehr bekannt ist. Und wenn du schon ein bisschen länger in Kirche unterwegs bist, dann wirst du die mindestens schon einmal, wenn nicht mehrmals, gehört oder gelesen haben. Und das Ding mit dieser Geschichte ist, dass wenn darüber gepredigt wird oder geschrieben wird, dass da immer auf eine bestimmte Art und Weise darüber geredet und erzählt wurde. Und im vergangenen Jahr habe ich aber gehört von Theologen, die über diese Geschichte gesprochen haben und gesagt haben, eigentlich wurde die oft falsch verstanden und oft ausgelegt. Und sie haben erklärt, warum. Und in meinem Kopf war das so, ja, das passt irgendwie für mich. Und als wir darüber gesprochen haben, Janik und ich, dass dieses umgekehrt Themenreihe werden wird, habe ich gedacht, ich möchte auf jeden Fall über diesen Text predigen. Und deswegen freue ich mich. Und gleichzeitig habe ich in der Vorbereitung gemerkt, krass, das ist wirklich ganz anders. So ein bisschen fast schon 180-Grad-Wendung. Und es ist ja so, wir sind Gewohnheitstiere. Und wenn jemand kommt und plötzlich was ganz anderes erzählt, als wie wir das bisher geglaubt und gelesen und erlebt haben, dann sind Menschen oft skeptisch. Und da habe ich ein bisschen Sorge heute früh, dass sie am Ende alle sagt so, hä, was hast du uns da erzählt? Ich glaube aber, dass dieser Text, dass es okay ist, wenn du am Ende, wenn du diesen Text schon ewig lange Jahre, 20, 30 Jahre kennst und so verstanden hast und am Ende sagst, ich verstehe den trotzdem noch so, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich möchte dich einladen, heute Morgen offen zu sein für dieses ganz anders, für dieses Neue, weil ich tatsächlich glaube, dass Gott richtig gute Nachricht für uns hat, dass Gott Hoffnungsperspektiven für uns hat, dass Gott in dein Leben spricht und sagt, von diesen vielleicht auch Negativgedanken und Angewohnheiten möchte ich dich befreien und dass dieser Text und die Auslegung, die ich uns heute dazu mitgebracht habe, da helfen kann, zu verstehen, dass Jesus immer, immer wieder gesagt hat, ja, so tickt ihr, so tickt diese Welt, so tickt eure Gesellschaft. Aber die gute Nachricht ist, Gott tickt ganz anders, weil Gott ein guter Gott ist. Und bevor ich euch länger auf die Folter spanne, um welchen Text es geht, bete ich einmal für diesen Gottesdienst, für diese Predigt und danach starten wir direkt ein in die Textlesung. Und Gott, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass es so wahr ist. Du bist ein guter Gott, du bist ein liebender Gott. Du siehst uns mit dem, was in unserem Leben ist, was in uns ist, die Umstände, in denen wir leben. Und genau da möchtest du uns begegnen. Und ich bete so, dass du heute Morgen sprichst, dass du unsere Augen und unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, zu verstehen, wie du bist, auch wenn es ganz anders ist, als wir vielleicht geglaubt haben, als wir vielleicht meinen. Und dass darin aber Hoffnung ist, dass es so gut tut, dass du nicht so tickst wie die Menschen in unserer Gesellschaft, wie die Menschen um uns herum. Sei du da und wirk du heute Morgen. Amen. Ich lese uns eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und es ist nicht irgendeine Geschichte, die Jesus erzählt, sondern es ist eine der letzten Geschichten, die Jesus erzählt, am Ende einer langen Reihe, wo er predigt vor vielen Menschen, wahrscheinlich Handwerker, Bauern, Bäuerinnen, Menschen, einfache Arbeiterinnen und Arbeiter. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, da ist Jesus schon in Jerusalem und es ist kurz bevor er von Judas verleugnet wird und am Ende auch gekreuzigt wird. Und ich lese einen langen Text, ich versuche ihn aber so zu lesen, dass er sich nicht lang anfühlt. Wir sind in Kapitel 25, wenn du mitlesen möchtest, und ich lese die Verse 14 bis 30. Und Jesus erzählt, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und dem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den 5 Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener mit dem 1 Talent ging weg und grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Sieh nur, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Und sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei den wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Da kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 2 dazu gewonnen. Und da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Und zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld wieder. Sein Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammel, wo ich nicht ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen sollen. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch das weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Das ist der Text für heute. Wie viele Leute kennen den? Das ist eine Menge. Ich rate jetzt mal, wie ihr bisher gehört habt, wie dieser Text zu verstehen ist. Das ist ein Mann, der Herrscher ist, der Diener hat, Menschen, die ihm untergeordnet sind, und er teilt an sie Geld aus, weil er auf Reisen geht oder sonst irgendwas. Und wenn er zurückkommt, schaut er, was sie draus gemacht haben. Und wir verstehen diesen Text so, dass Gott jedem was anvertraut hat und von uns erwartet, dass wir was Gutes daraus machen. Und eines Tages wird Gott wiederkommen und fragen, hey, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Und wehe, wenn wir nicht was Gutes draus gemacht haben, sondern wenn wir faul waren. Diese Geschichte ist ein Gleichnis. Und Jesus erzählt viele Gleichnisse. Und er erzählt sie oft, um zu sagen, so tickt Gott und so tickt die Welt, in der er lebt. Und manchmal erzählt er sie aber auch, um zu sagen, so funktioniert es eigentlich nicht. Und das Spannende mit dieser Geschichte, was ich rausgefunden habe, was eigentlich so klar war, aber ich es jetzt verstanden habe, ist, dass diese Geschichte nicht ausgelegt wurde wie ein Gleichnis, sondern wie eine Allegorie. Und da gibt es einen kleinen Unterschied. Die, die gerade hier in der Abi-Phase sind oder in der Schule, die können das wahrscheinlich besser beschreiben, was da so genau der Unterschied ist. Aber eine Allegorie ist eine verschlüsselte Aussage, also eine Geschichte, die in verschlüsselten Aussagen erzählt wird und die es zu deuten gilt. Fabeln zum Beispiel, da wird was erzählt und die Aufgabe des Lesers oder der Leserin ist, genau hinzuschauen und zu überlegen, wer ist diese Figur? Wer ist diese Figur? Was bedeutet das, was diese Person da gesagt hat? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ein Gleichnis ist aber was anderes. Ein Gleichnis ist eine Erzählung aus der Lebensrealität der HörerInnen, die am Ende eine Pointe hat. So ein Aha-Moment. Und das, was Jesus hier erzählt, ist ein Gleichnis. Das, was aber wir, ich auch, gehört haben oder aus diesem Text oft gemacht haben und machen, ist eine Allegorie. Jeden einzelnen Teil dieses Textes zu nehmen und zu überlegen, wer ist das in unserer Welt? Wer ist das in meinem Leben? Wen meint Gott damit? Ah, das macht die Person, das bedeutet dann mit meinem Leben das und das. Und ich lade uns heute ein, zu schauen und nochmal neu zu überlegen, wie können wir diesen Text auslegen als Gleichnis? Und da gibt es einen kleinen und feinen Unterschied. Und dazu wollen wir in diesen Text schauen und wir wollen uns erstmal fragen, wer dieser Herr ist. Denn vielleicht hast du bisher immer verstanden oder gedacht, oder vielleicht denkst du das auch weiterhin, auch nach dieser Predigt, das ist auch in Ordnung, dass dieser Herr Gott ist. Gott, der uns Talente gegeben hat und dass wir was Gutes draus machen. Und daran ist überhaupt nichts Schlechtes. Gott hat mit Sicherheit jeder Person von uns Talente und Begabung gegeben und das ist was Gutes, die einzusetzen und was Gutes draus zu machen. Ich glaube aber tatsächlich inzwischen, dass das nicht gemeint ist mit dieser Geschichte hier. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Herr nicht Gott sein kann. Und um das so ein bisschen zu unterstreichen, schauen wir uns einmal an, wer diese Person ist. Wenn wir Texte in der Bibel lesen, dann und wenn du eine Bibel hast, dann siehst du oft, dass am Rand oder oben drüber manchmal auch noch eine andere Bibelstelle steht. Zum Beispiel bei mir eine Stelle hier bei Matthäus steht Lukas 19, 11 bis 27. Und das bedeutet, dass die gleiche Geschichte auch an einer anderen Stelle in der Bibel erzählt wird. Und wir glauben ja irgendwie, dass es Sinn hat, dass manche Geschichten im Neuen Testament doppelt erzählt werden. Die Menschen, die entschieden haben, welche Geschichten reinkommen, hätten ja auch sagen können, naja, diese Geschichte wurde ja schon mal an einer anderen Stelle erzählt, dann lassen wir die jetzt raus. So. Haben sie aber nicht. Das haben sie nicht, weil sie der Überzeugung sind, dass es sehr sinnvoll ist, diese Geschichten doppelt darin zu haben, weil es Unterschiede gibt und weil es wichtig ist, beide Geschichten zu kennen, um zu verstehen, was tatsächlich gemeint ist. Und deswegen schaue ich einmal mit uns auch in diesen Lukas rein. So, da erzählt nämlich Jesus dieses Gleichnis ein bisschen anders und erzählt von einem Mann vornehmer Herkunft, der in ein fremdes Land reist, um sich dort zum König über sein Land einsetzen zu lassen. Und das ist nicht irgendwas, was Jesus erzählt, sondern das ist tatsächlich Lebensrealität der Menschen damals gewesen, dass diese ganzen Provinzen, die zum großen römischen Reich gehört haben, dass da Herrschende waren, die immer wieder nach Rom reisen mussten, um sich dort als Herrscher einsetzen zu lassen. Und genau das passiert in dieser Geschichte auch, dass dieser Mann, dieser Herrscher, dieser Herr wahrscheinlich eine Person ist, wie die Zuhörer das kennen, aus ihrer Region, der nach Rom reist, um sich einsetzen zu lassen als Herrscher. Und dann erzählt diese Geschichte, wie dieser Mann tickt. Und zwar, wenn dieser Diener Nummer 3 drankommt. Und ich habe uns das so ein bisschen rausgesucht. Wer ist dieser Mann? Er ist ein Mann, der sich zum König einsetzen lässt und er ist ein harter Mann. Der Diener 3 sagt, wenn dieser Mann zurückkommt, du bist ein harter Mann oder ein hartherziger Mann steht vielleicht in deiner Übersetzung. Das Spannende ist, dass dieses Wort hartherzig genau das gleiche Wort ist, also ein bisschen kompliziert mit so Übersetzungen und wie die Bibel in unterschiedlichen Sprachen übersetzt wurde und wie man so Parallelen spinnen kann, damit langweile ich euch nicht. Aber es ist das gleiche Wort, das wir auch im Alten Testament finden, in der Geschichte von Mose in Ägypten, der zum Pharao geht und den Pharao bittet, lass mein Volk gehen. Und da steht, dass der Pharao hartherzig ist. Das ist diese eine Vokabel, die hier doppelt verwendet wird und diese Geschichte vom Auszug, das ist eine Geschichte, die die Jüdinnen und Juden zu dieser damaligen Zeit, die kennen die, weil das Teil ihrer Identität ist. Es ist schon davon auszugehen, dass die Verbindung von, die haben teilweise diese Geschichten auswendig auch gelernt, dass sie diese Verbindung geschnallt haben. Dieser Mann, von dem Jesus hier erzählt, ist so hartherzig wie der Pharao, der das Volk Israel nicht gehen lassen wollte. Und er ist nicht nur das, sondern er macht weiter. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. so bist du. Und Lukas setzt eine Schippe drauf. Er erzählt nämlich in Vers 14, die Einwohner seines Landes, also des Landes dieses Herrschers, hassten ihn. Sie schickten Gesandte hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Weil scheinbar das nicht ein guter, liebevoller Herrscher war, sondern ein Tyrann. Wir wollen nicht, dass der unser Herrscher wird, weil wir wissen, der wird nicht gut zu uns sein. Und das weiß auch der Diener bei Matthäus, der sagt, du hast mir das gegeben und ich hatte Angst vor dir. Ich hatte Angst. Auch kein Geheimnis für die Menschen, die zugehört haben, ist die Tatsache, dass viele wahrscheinlich von denen Diener waren bei Menschen, die viel Geld hatten oder denen es gut ging. Das war gang und gäbe, dass Menschen da gedient haben und das hieß nicht, dass sie da morgens hingekommen sind, gekocht haben und abends wieder gegangen sind, sondern die haben bei ihren Herren gewohnt und es war auch keine Seltenheit, dass die Herren ihren Dienern Geld anvertraut haben und ihnen praktisch die Autorität gegeben haben, mit diesem Geld Geschäfte zu machen. Und wenn sie Geschäfte gemacht haben und es einen Gewinn gab, war das gut. Diesen Gewinn hat der Herr einkassiert. Es war aber auch Brauch, dass wenn der Diener Verlust gemacht hat mit dem Geschäft, dass er selbst dafür aufkommen musste. Das sind Dinge, die die Menschen wahrscheinlich in ihrem Hinterkopf hatten, als Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und warum es so klar ist, dass dieser eine Diener Angst hat, als er Geld anvertraut bekommen hat. Weil das Ding ist, er kriegt vielleicht am wenigsten und wir denken, ja, der hat ja nicht so viel bekommen wie die anderen, aber ich habe für uns nochmal rausgefunden oder versucht rauszufinden, wie viel so ein Talent ist. Ein Talent gibt es in unterschiedlichen Zeiten und Ländern als Währung. Zur Zeit des Neuen Testaments waren das ungefähr 58,9 Kilogramm Gold zum Aufwerten. Und damit wir da ein bisschen besser verstehen können, viele waren da in der hellenistischen Welt Söldner, also haben beim Militär gearbeitet und das waren jetzt nicht die, die am allerwenigsten bekommen haben, das waren nicht die superreichen Menschen, aber die haben auf jeden Fall mehr bekommen als die Landwirte und die einfachen Handwerker. Und ein hellenistischer Söldner hat für jeden Tag seines Militärdienst eine Drachne bekommen. Und eine Drachne, damit wir wissen, wie viel das sich zum Talent verhält, nein, umgekehrt, ein Talent sind 6.000 Drachnen. Also ein Talent ist der Lohn von 6.000 Tagen Arbeit von einer Person, die nicht super viel verdient hat, aber auch nicht wenig. Also ich würde sagen, wahrscheinlich so gute Mittelschicht. 6.000 Tage Arbeit. Das hat er anvertraut bekommen. Und er hatte Angst. Was ist, wenn ich das verliere? Was ist, wenn ich hier verkacke? Dann muss ich dafür aufkommen. Wie soll das funktionieren? Und er macht was Sinnvolles. Er sagt einfach, ich gehe auf Nummer sicher. Ich mache vielleicht keinen Gewinn, aber ich mache auch keinen Verlust. Ich gebe das zurück. Und das, was der Herr macht, wenn er zurückkommt, ist, er beschimpft ihn. Er sagt, du bist schlecht, du bist faul, du bist böse und ich nehme all das, was du hast, dir auch noch weg und gib's jemand anderem. Und das Spannende, was ich auch finde, ist, dieser Diener stellt sich hin und sagt, naja, so bist du, du erntest, wo du nicht gesät hast, du nimmst, wo du nicht gegeben hast. Und dieser Herr stellt sich nicht hin und sagt so, nee, du hast ein ganz falsches Bild von mir, so bin ich nicht, sondern er sagt so, ja, so bin ich. So, wenn du das weißt, warum hast du nicht danach gehandelt? So, also wirklich, das ist kein sympathischer Mensch. Und ich, als ich das alles gelesen habe und so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gedacht, so, wie konnte ich denken, dass das Gott ist? Wie kann ich das denken? Weil der Gott, von dem ich lese in der Bibel, der Gott, den diese Zuhörer in diese Jüdinnen kennen, schon aus dem Alten Testament, ist ein ganz anderer Gott. Da sind Verse, die kannten, die im Ohr hatten, wie Psalm 86. Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig, du bist gnädig, du bist geduldig, von großer Güte und Treue. Psalm 34. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Bei all dem, was Gott tut, merken wir, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott treu ist, dass Gott freundlich ist, dass die glücklich sind, die bei ihm Zuflucht suchen. die sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich schaff's nicht allein, das sind Glückliche und nicht so von oben herab, so du hast verkackt. Jesaja, der immer wieder so klar werden lässt, ja, Menschen sind sündig, Menschen versagen immer wieder, kriegen es nicht hin, aber Gott sagt immer wieder, ich lösche das aus, ich denke nicht mehr daran, ich nehme dieses Versagen weg, das gilt für mich nicht. Das ist der Gott, der im Alten Testament immer wieder von dem berichtet wird und auch Jesus macht nichts anderes, sondern all diese Gleichnisse, die Geschichten, die er vorher erzählt hat, sind irgendwie total kontrovers zu dieser. Jesus erzählt, die Ersten werden die Letzten sein. Nicht, den Ersten wird nochmal mehr gegeben werden. Und die Letzten, die werden die Ersten sein. Jesus sagt, das hatten wir vor bei der letzten Sinn-Church, wer groß sein will, der soll euer aller Diener sein. Der, der den anderen dient, der sich um die anderen kümmert, der wird groß sein. Und nicht die Person, die sich bereichert und die Geld vermehrt und so. Diese Geschichte erzählt, dass wenn du gut investierst, wenn du gut sähst, dass dann was draus kommt und dass dein Herr ist, der erntet, was er nicht gesät hat. Jesus erzählt in der Bergpredigt, seht euch die Vögel im Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Gott versorgt sie doch. Wie viel mehr werde ich euch versorgen? Total kontrovers zu dem, was hier steht. Die Bibel erzählt von Gott als liebenden Vater, als tröstende Mutter, die Geborgenheit schenkt. Und wenige Kapitel vorher ist auch dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, zum einen vom Schuldner, der super viele Schulden hat bei seinem Herrn und es nicht bezahlen kann, jahrzehntelang mit seiner ganzen Familie oder für immer in die Ewigkeit eigentlich dafür ins Gefängnis müsste und der Herr einfach sagt so, ich vergib's dir, so. Und dieses Gleichnis, vielleicht kennt ihr das, wo Jesus die Geschichte erzählt von Arbeitern im Weinberg. Einer kommt morgens und arbeitet den ganzen Tag, einer mittags. Einer kommt abends, arbeitet eine Stunde oder so. Und am Ende kriegen alle das Gleiche. Das ist, wie Gott tickt. Und für diese Menschen der damaligen Zeit, die diese Geschichte von Jesus gehört haben, die Tage und Wochen vorher gehört haben, was Jesus ansonsten über Gott und das Reich Gottes erzählt hat, für die muss eigentlich in dem Moment so klar gewesen sein, diese Person, von der Jesus hier erzählt, das ist eben nicht Gott. Sondern das sind die Herrschenden unserer Zeit. Das sind diese Herrschenden unserer Zeit. Und ich glaube, für uns muss heute klar sein, das sind die Herrschenden unserer Zeit. Und ich habe uns nochmal das Bild von der letzten Sinne-Church mitgebracht. Das ist der Herr. Eine Person, die einfordert, wo sie nichts gegeben hat. Eine Person, die Menschen sagt, du arbeitest für mich und wenn du vermehrst, wenn deine Arbeitskraft Lohn einbringt, dann gehört das mir und wenn du verkackst, dann zahl dafür. Und das Spannende oder das Traurige ist ja, dass es nicht die Herrschenden der damaligen Zeit sind, sondern dass es heute noch genauso ist. Dass es heute in unserer Gesellschaft noch genau so ist, dass da gilt, wenn du viel hast, dann wird dir noch mehr gegeben, wenn du nichts hast, wird dir das noch weggenommen. Wenn du nicht gut mit dem umgehst, dann hast du komplett verloren. Und das sind Gedanken in unserem Kopf, die schon immer scheinbar sich irgendwie durch so ein Gesellschaftsdenken gezogen haben, dass dieser Diener, der nicht arbeitet, böse und der Faule ist. Wie wird in unserer Gesellschaft geredet über Menschen, die nicht arbeiten, aus welchen Gründen auch immer? Der wird nicht geschaut, ja, was haben die für andere Talente, was haben die zu bringen, was ist deren Lebenssituation, sondern in so vielen Kreisen wird geschumpfen über diese Menschen, als ja, die sind faul, die machen nichts aus sich, die versagen. Und da legt Jesus damals schon diesen Finger drauf und sagt, ja, so tickt diese Gesellschaft. Aber bei mir, bei Gott ist es ganz anders. Wir schauen noch mal ganz kurz uns diesen Diener 3 an. Dieser Diener, der Angst hat. Und der mit Sicherheit aus Angst heraus handelt. Aber ich finde, dieser Moment, in dem dieser Diener seinem Herrn gegenübertritt, da hat er irgendwie gar nicht mehr Angst. wenn ich andere Gleichnisse lese, wenn ich andere Gleichnisse oder Geschichten lese, wo Jesus was Ähnliches erzählt, wo der Diener irgendwie Scheiße gebaut hat und die dann ihrem Herrn gegenüberstehen, dann fangen die immer an, sich zu verteidigen und sich zu entschuldigen. Dieser Diener ist irgendwie nicht nötig, sich zu entschuldigen oder zu verteidigen, zu sagen, ja, es tut mir so leid, dass ich jetzt nichts daraus gemacht habe, beim nächsten Mal mache ich es besser, gib mir noch eine Chance. So, nein, er stellt sich irgendwie relativ selbstbewusst dahin und sagt, ja, ich habe das halt vergraben und hier hast du es wieder. Und außerdem, ich finde, du bist ziemlich hartherzig und vielleicht ist es auch eher unfair, dass du was einforderst, wo du gar nichts gemacht hast. Die Menschen, die dazugehört haben, das habe ich schon gesagt, waren viele Landwirte der damaligen Zeit, die wussten, wenn du was in die Erde eingräbst, dann wächst wahrscheinlich was draus. Das ist die Erfahrung, die im Alltag gemacht haben. Aber die wussten auch, wenn du Geld vergräbst, dann wächst natürlich nichts draus. Das Spannende ist aber, dass wir bis heute denken, Geld wächst, Reichtum wächst, dein Hab wächst und vermehrt sich. Einfach so, bei manchen Menschen sogar. Aber das ist nicht so. Vielleicht wächst es manchmal ein bisschen und dann wird es wieder weniger. So ist es mit allem in der Natur, was wächst. Alles, was wächst, geht irgendwann auch wieder ein. Und Eckhard von Hirschhausen hat, glaube ich, mal dieses Zitat oder hat mal gesagt, das Einzige, was tatsächlich wächst und niemals von selbst wieder schrumpft, ist Krebs. Das ist das Einzige, auch wenn wir in die Natur schauen, alles, was wächst, wird irgendwann auch sterben. Das ist jetzt eine krasse Negativassoziation, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Gesellschaftskritik drin, aber Gesellschaftskritik, die befreiend ist. Von dem Diener, der sagt, naja, du bist weggegangen, du hast was gegeben, andere haben für dich gearbeitet, du steckst dir das in deine Tasche und denkst so nach dem Motto, ja, das vermehrt sich von selbst. Hier hast du gesehen, ich habe es vergraben, ich habe nichts gemacht und es ist nichts rausgekommen. Hier hast du es wieder. So läuft es nämlich, wenn andere nicht für dich arbeiten. Und es gibt Theologinnen und Theologen, die sagen, vielleicht hat dieser Diener so ein bisschen so eine prophetische Rolle hier von einem Propheten oder vielleicht auch von Jesus, vielleicht ist es auch ein bisschen autobiografisch, von Jesus, der predigt und der immer so ein bisschen den Finger in so unangenehme Wunden gelegt hat und Sachen aufgedeckt hat und der am Ende aber auch dafür den Preis bezahlen musste. So wie dieser Diener, der sehr ehrlich und mutig diesem Herrn gegenübertritt und der am Ende hinausgeht zum Heulen und Zähneklappern, was verstanden wird als die Hölle. Und das ist ja auch das Spannende, dass die Menschen, die dass wir das lesen und denken, naja, dieser eine, der es nicht geschafft hat, der nicht reich geworden ist, aber dass das die Lebensrealität ist von den allermeisten Menschen in unserer Welt, die leben, wo Heulen und Zähneklappern ist. Die leben Hölle auf Erden, weil andere Menschen sich bereichern, weil andere Menschen auf ihre Kosten reich werden. Da können wir als ganzes Land dazu, egal wie viel Geld du auf deinem Konto hast oder nicht. In den meisten Teilen der Welt leben die Menschen auf unsere Kosten. Und ich glaube, das ist kein leichtes Gleichnis, dass wir so schön lesen, ah ja, Gott hat mir Talente gegeben, voll schön, ich mache was draus und dann vermehre ich die so und ich passe einfach auf, dass ich immer was Gutes aus mir mache. Gleichnis erzählt Jesus, um zu provozieren, damit es kratzt. Damit es vielleicht auch manchmal wehtut, aber dass wir am Ende so einen Erkenntnismoment haben. Und genauso erzählt er, davon bin ich inzwischen wirklich überzeugt, auch dieses Gleichnis von einer Geschichte, wo am Ende die Person da ist, wo Heulen und Zähneklappern ist und die Menschen das hören und denken, ja krass, also Gott ist das auf gar keinen Fall. Ich war letzte Woche, manche wissen das, ich arbeite noch in einer halben Stelle im Gemeindejugendwerk unserer Kirche und muss jeden Monat einmal nach Berlin, weil dort die Geschäftsstelle ist in der Nähe zum Arbeiten. Und letzte Woche war so ein Tag oder so eine Woche, wo ich ein paar Tage da war. Und meine Nichte hat morgen Geburtstag und dann bin ich noch in meine Lieblingsbuchhandlung nach Neukölln und habe ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Und direkt schräg gegenüber von der Buchhandlung ist Precky 44, kann ich nur empfehlen. Alle, die denken, im Saarland gibt's geile Eggdrop-Sandwiches inzwischen, so probier mal das. Und habe gedacht, ja, mach ich mal so eine Mittagspause in der Sonne. Es war fast 20 Grad, habe ich da hingesetzt mit einem guten Kaffee und meinem Eggdrop-Sandwich und wollte so ein bisschen lesen. Und in Neukölln ist es so, wenn du Deutsch hörst, ist es eher seltsam. Meistens reden die Leute irgendwie Kurdisch, Türkisch oder Englisch vor allen Dingen. Und ich sitze da so und genieße mein Sandwich und denke plötzlich so, das ist Saarländisch. und das war der Grund, warum ich zugehört habe, was diese beiden Dudes, die neben mir saßen, sich irgendwie so erzählt haben. Normalerweise sitze ich nicht im Café und höre den Gesprächen anderer Menschen zu. Und da war scheinbar ein Typ, der aus dem Saarland zu Besuch in Berlin war, bei einem Freund, der früher auch hier gewohnt hat und der ihm so ein bisschen sein Lebensleid geklagt hat. Und das ging so hin und her und ich saß da irgendwie so 40 Minuten und habe so ein bisschen alles mitbekommen von dem, was die gesprochen haben, weil irgendwann war der Punkt, wo ich neugierig war. Kann man von halten, was man will, aber die haben halt saarländisch geredet so. Und ich fasse diese Geschichte kurz zusammen. Das, was dieser Mann oder dieser Typ eigentlich seinem Kumpel erzählt hat, ist, dass er relativ erfolgreich ist oder sehr erfolgreich ist über die Jahre mit dem, was er sich auch an Geschäftsbusiness aufgebaut hat. Und dass er immer sich gefragt hat, wann der Punkt ist, wo es gut ist und wo er so entspannen kann. Und dass er sich jetzt gerade von seiner Freundin getrennt hat, mit der er 8 Jahre zusammen war, weil die ein bisschen unterschiedliche Lebensvorstellungen hatten. In diesen ganzen 8 Jahren war er nämlich kein einziges Mal mit seiner Freundin im Urlaub. Die haben auch fast keinen Abend miteinander verbracht, weil er immer gedacht hat, naja, ich kann entweder mit meiner Freundin auf dem Sofa sitzen und Netflix schauen oder ich kann da sein, wo ganz viele Menschen mit mir zusammen an etwas Großem arbeiten, was das vermehrt, was wir haben, was das noch geiler, noch krasser macht. Und ich weiß inzwischen auch, das wird kein Ende haben, sondern es kommt immer das Nächste, wo ich mehr draus machen kann. Und ich habe gedacht, krass, wie traurig. Und habe so ein bisschen so ihn so als Negativbeispiel gesehen und irgendwie auch passendes Beispiel so für meine Predigt. Und dann habe ich gestern und vorgestern in der Predigtvorbereitung gemerkt, naja, aber ich habe das auch. Ich habe auch so oft in meinem Alltag, in meinem Leben diese Momente und als Kirche können wir uns davon ja überhaupt nicht ausnehmen, wo ich denke, naja, ich mache ja auch was Wichtiges, ich arbeite ja in Kirche. So, das ist ja naja, nicht nur einfach nur Geld. So. Und es gibt immer was, was man noch tun kann. Es gibt immer noch dieses Mehr, es gibt immer noch dieses, ah, da habe ich noch eine Idee und das kann ich noch machen. Und dass ich auch gemerkt habe, so, ich habe mich mit Janik geredet, ich hatte echt letzte Woche auch, das ist so spannend, wie das dann immer alles zusammenkommt, so wirklich ein Down-Moment, weil ich gemerkt habe, ich mache zwar voll viel und das, was ich mache, ist mit Sicherheit auch nicht ganz schlecht, aber da sind noch so viele Sachen mehr und ich glaube, dass die so wichtig sind und ich schaffe die nicht. Und deswegen habe ich dieses Gefühl zu versagen, weil ich nur das sehe, was ich alles nicht mache, was alles noch mehr gehen würde, was ich irgendwie, was noch mehr funktioniert. Und habe mich so selbst entlarvt, indem das ist egal, ob du milliardenschwere Umsätze machst oder ob du irgendwie in einem Non-Profit-Unternehmen arbeitest. Am Ende leben wir alle in einer Gesellschaft, in einer Welt, die erzählt, du kriegst was, du musst was draus machen, wehe, du legst dich auf die faule Haut, wehe, du machst nichts daraus, weil wehe dir Gott, wenn Gott am Ende kommt, wenn der Herr am Ende kommt, wenn, da musst du nicht mehr glauben, wenn am Ende des Tages Leute sehen, dass dir was anvertraut wurde, dass du eine Chance bekommen hast und du nichts draus gemacht hast, wenn es dir genug war. Du Versager, du Fauler. Das ist, was uns erzählt wird. Das ist, wie unsere Gesellschaft tickt, wie diese Welt tickt. Aber Gott sagt, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich funktioniert so nicht. Ich bin nicht dieser Herr, der erwartet, dass du was machst. Ich bin nicht dieser Gott, der kommt und was erwartet von dir, was ich nicht in dich hineingelegt habe, was ich dir nicht gegeben habe, sondern ganz anders. Ich spreche dir zu, dass du bekommst, wo du weder gesät noch geerntet hast, weil ich Gott dein Versorger bin, weil ich Gott dein Helfer bin, weil ich ein liebender Gott bin. Ich würde wetten, dass du eine Geschichte hast, dass du das kennst aus deinem Leben, unzufrieden zu sein. Dich zu fragen, ob du mit dem, was du hast, gut umgehst. Ob du wirklich was aus dir machst. Ob du es wirklich schaffst. Ob du wirklich genug gelernt hast für deine Klassenarbeit, für deine Klausur. Und immer dieses Gefühl zu wissen, da geht noch mehr. Weil das ist, was uns vorgelebt wird. Weil das die Realität ist, in der wir leben, um uns herum. Dass es normal ist, dass auch ein Freundeskreis akzeptiert, dass eine Beziehung nach 8 Jahren in die Brüche geht, weil Karriere. Gott, und ich glaube, das ist die Einladung heute Morgen, auch für dich. Gott sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin ganz anders. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann das nicht oft genug hören. Dass Gott sagt, das hast du gelernt, das hast du dein Leben lang gehört. So handelst du, so denkst du, aber ich bin ganz anders. Ich bin ein guter Gott. Und ich glaube, wir können überhaupt nicht erfassen, was diese Definition von gut eigentlich alles meint. Ich glaube, sie ist immer so viel mehr und so viel größer als das, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube auch, dass in jedem Moment, wo wir denken, da habe ich versagt, da habe ich verkackt, jetzt kriege ich richtig Ärger, dass Gott jedes Mal sagt, das ist okay, das ist in Ordnung. Ich glaube, dass Gott so einen Wunsch hat, dass wir verstehen, dass Gott nichts von uns verlangt, sondern dass Gott uns geben will zuallererst. Dass Gott gerne gibt. Dass Gott sagt, ja, vielleicht hast du da sogar versagt. Vielleicht hat dir jemand was anvertraut und du hast richtig Scheiße damit gebaut. Vielleicht waren da schon so viele Chancen in deinem Leben, da hättest du richtig was aus dir machen können. Aber du kannst dich entweder darüber ärgern oder du kannst zuschauen, was ich mache und Teil davon sein. Ich merke immer wieder, dass es so herausfordernd ist, eine andere Realität zu leben. In der Gesellschaft, in der Zeit, in der Welt, die uns zu jeder Zeit und jedem Moment Wahrheiten um die Ohren haut, wie wir zu leben haben, wie wir zu ticken haben und wie diese Welt funktioniert. Und darin, in Gottes Realität zu leben, sage ich jetzt mal ganz religiös ausgedrückt, das ist herausfordernd. Manchmal denke ich, boah, ist das überhaupt möglich? Ich glaube, es kann möglich sein. Es kann vor allen Dingen dann möglich sein, wenn wir sagen, Gott, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht Maßstäben hinterherlaufen. Ich möchte nicht immer irgendwie das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen, keine Chance zu haben. Ich möchte nicht immer denken, da muss noch mehr sein, da muss noch mehr kommen. Ich möchte es nehmen, was du gibst. Und es braucht Demut. Gerade in der Leistungsdruckgesellschaft das anzunehmen, wo wir nichts für getan haben. Wie krass, dass wir manchmal 20, 30, 40, 50 Jahre Christinnen sind und wissen aus Gnade allein und trotzdem immer wieder versuchen, Werksgerechtigkeit zu leben. Was kann ich tun, damit ich dem gerecht bin? Was kann ich tun, damit ich Vergebung verdient habe? Was kann ich tun, damit Gott mehr wirkt in meinem Leben? Damit ich Gott mehr spüre, damit Gott meinem Herzen näher ist? Nichts. Du kannst nichts tun. Das ist alles schon da, weil Gott es dir schenkt. Ich möchte heute Morgen eine Einladung aussprechen zum Glauben. Ich habe uns 4 Punkte mitgebracht, vielleicht kennst du das. Und die stehen dafür, was Gott uns anbietet. Die Wahrheit und das, was immer als erstes stehen muss und was wir verstehen müssen, was wir begreifen müssen und wo ich selber mit 31 Jahren im christlichen Kontext aufwachsen und Jesus lieb haben, immer wieder dran zweifle und es immer wieder gepredigt bekommen muss, ist, Gott liebt mich, Gott liebt dich und daran ist nichts zu rütteln, daran kann nichts verändert werden, dass es steht, das ist das Fundament, dass Gott dich anschaut und dich richtig toll findet, dass Gott dein Leben sieht und nicht dein Versagen sieht, sondern was Gott Gutes für dich hat. Und dann ist da Trennung. Und wir sagen oft, das ist das, was wir verkackt haben. Ich glaube, das ist so viel mehr. Dieses Schlechte, das ist auch Leistungsdruck, den wir an uns selbst anlegen. Das ist ein, das musst du erreichen und das können wir niemals erreichen. Das ist ein Unzufrieden mit uns sein. Das ist einem den falschen Zielen hinterherlaufen. Und vielleicht, ja, vielleicht hat irgendjemand dir im übertragenen Sinne 2 Talente oder 5 Talente anvertraut. Und du hast die nicht vermehrt. Du hast am Ende weniger übrig. Vielleicht ist es Teil deiner Lebensrealität, dass du sagst, ja, das sind Sachen, die habe ich richtig verkackt. Da habe ich Menschen verletzt, da habe ich Menschen im Stich gelassen, da habe ich meine Familie im Stich gelassen, da habe ich Unrecht getan. Und vielleicht bist du aber auch eine Person, die einfach sagt, ich bin gefühlt ganz oft auf der Verliererseite. Mir hat noch niemand so viel Geld gegeben, damit ich was draus machen kann. Wenn es so wäre, vielleicht würde ich ja was draus machen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, für die Leben ganz oft Hölle auf Erden ist. So oder so, dass diese Einladung am Kreuz, die sagt, ich mach's, du musst es nicht schaffen. Ich kümmere mich um dich. Ich erwarte nicht, dass du irgendwas anbaust und möchte die Ernte haben. Ich gebe dir nicht mehr was, damit du was draus machst, sondern ohne, dass du irgendwas tust, einfach nur, weil ich dich liebe, gebe ich es dir. Einfach nur, weil ich dich liebe, habe ich Gutes für dich, habe ich Hoffnung für dich, habe ich Zukunftsperspektive für dich. Ganz egal, ob du in der Gesellschaft lebst, wo Menschen sagen, naja, mit den Umständen, mit dem Schulabschluss, mit der Geschichte, da wird nichts draus. Gott sagt, doch. Doch, ich kann was Gutes draus machen. Das ist ein Angebot für eine Beziehung, die Gott uns gibt, zu sagen, das Angebot, das ich dir gebe, ist eine Beziehung mit mir, in der du gesund geliebt werden kannst, in der du Hoffnung haben kannst, in der ich dich frei mache von Leistungsdruck, von dem, was du selbst erwartest. Und wir wissen, dass so oft sind die Erwartungen, die wir selbst an uns haben, so viel größer als die alle anderen um uns herum haben, oder? Und Gott sagt, du musst bei mir keine Erwartungen gerecht werden. Du musst es nicht schaffen. Du darfst einfach sein. Ich mach's. Ich kümmere mich, weil, hey, ich bin Gott. So. Was kannst du schon tun? Und die Frage ist einfach nur, hast du Lust auf diese Beziehung? Und es ist eine Einladung, vielleicht auch eine ganz neue Einladung. Vielleicht bist du schon Jahre, Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Und du hast immer in der Angst gelebt, dass du eines Tages vor Gott stehst und Gott sagt, du hast nichts draus gemacht. Da. Wo Leiden ist, wo Zähneknirschen ist. Und dann will ich dich heute freisprechen von diesem Glaubenssatz. Das ist nicht, wie unser Gott tickt. Wenn du einfach nur sagst, Gott, ich möchte diese Beziehung mit dir leben, dann ist alles getan. Dann kannst du versagen und du wirst versagen, so oft in deinem Leben. Du bist auf der sicheren Seite. Du wirst immer diese Beziehung mit Jesus haben. Und Gott bietet dir immer diese Beziehung mit ihm an. Und vielleicht gilt es dann heute zu sagen, okay Gott, ich möchte neu die Wahrheit, dieses, wie du tatsächlich tickst, wie dein Reich tatsächlich funktioniert. Ich möchte es neu lernen, ich möchte es neu erleben, ich möchte mich befreien von diesem Druck, von diesem Gesellschaftszwang und von diesen Erwartungen, die ich selbst an mich habe. Und vielleicht bist du zum ersten Mal oder noch nicht so oft in einem Gottesdienst. Vielleicht weißt du gar nicht, ob du überhaupt irgendwie glaubst, dass es Gott gibt. Oder vielleicht hast du heute gemerkt, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, frei zu sein von diesem Druck, frei zu sein von diesem Denken, dass ich immer mehr schaffen muss, dass alles, was ich zu geben habe, nie genug ist. Dann ist da diese Einladung für dich, in deinem Herzen ganz einfach zu sagen, Gott, befreie mich davon. Ich möchte frei sein von dem und ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte erleben, dass ich genug bin. Du darfst das einfach in deinem Herzen beten. Du darfst aber auch gleich, wenn wir noch 2 Lieder singen, da hinter diese Wand kommen. Das ist ganz anonym. Du kannst da hinten rumlaufen auch, wenn du nicht gesehen wirst oder da vorne. Niemand verurteilt dich. Wenn du merkst, da ist was in deinem Leben und du möchtest gerne, dass eine andere Person mit dir betet dafür. oder darüber. Da wird Yannick sein und ich werde da sein. Wir beten sehr gerne mit dir. Ich möchte zum Abschied beten. Und du darfst dich entweder meinem Gebet anschließen oder selber in deinem Herzen beten, was gerade bei dir dran ist. Gott, ich komme heute Morgen zu dir. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich oft glaube, dass du ein hartherziger Gott bist. Und dass du einforderst, was du mir nie gegeben hast. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich oft denke, dass du funktionierst, wie die Welt und meine Gesellschaft und die Menschen um mich herum lernen, wie das Leben funktioniert. Und ich möchte dich bitten, dass du mir neu zeigst, wie du wirklich bist und wie du funktionierst. Ich möchte dich bitten, dass du, Gott, mir ganz neu zeigst, dass ich genug bin, dass ich nicht immer Leistungsdruck hinterherlaufen muss, dass da nicht immer noch mehr und noch mehr ist, sondern dass du genug bist. Und Gott, ich bete, dass da, wo Menschen voll verletzt sind, auch von Herrschern, die viel erwarten, die nehmen, wo wenig war und das am Ende noch weniger ist, wo Ungerechtigkeit in ihrem Leben herrscht, weil die viel haben, immer mehr bekommen, da bete ich, dass du Gerechtigkeit schaffst und dass du heilst und dass du eingreifst und dass du tröstest und wieder gut machst. Du bist ein Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der uns liebt. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Und du bist ein Gott, der sagt, bei mir läuft es ganz anders. Du darfst zu mir kommen und sein, wie du bist. Danke, Gott. Amen.